In Verbindung sein, der Podcast für alle, die mit Kindern in Kontakt sind und neue Impulse zu verschiedenen Themen suchen. Mein Name ist Nora Merkle, ich bin Eltern- und Familienberaterin, Erzieherin und Mama von 2 Kindern. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns teilhaben lassen an ihrem Wissen und ihrer Erfahrung im Zusammenleben mit Kindern. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode sprechen wir über den inneren Kritiker. Bei mir zu Gast ist Annika Rötters. Und wer regelmäßig meinen Podcast hört, der weiß, dass sie schon mal hier war. Wie schön, dass du wieder da bist, um dich mit mir auszutauschen, liebe Annika.
Ja, vielen Dank, liebe Nora. Sehr gerne. Das freut mich sehr, dass ich ein zweites Mal kommen darf.
Ja, wir könnten, glaube ich, noch ganz viele Aufnahmen machen. Wir hätten sehr viel Austauschmöglichkeiten, da bin ich ganz sicher. Wir haben uns in der letzten Aufnahme ja über Resilienz unterhalten. Wer noch nicht reingehört hat, hier an dieser Stelle unbedingt mal reinhören. Da sind unglaublich viele hilfreiche Tipps für den Alltag mit dabei. Und vielleicht hast du als Zuhörer oder Zuhörerin auch hin und wieder dann das Gefühl, Mensch, was soll ich denn machen? Ich mache hier den ganzen Tag so viel, ich kann nicht noch mehr einbringen in den Alltag. Und auch gerade in der Folge von der Resilienz und auch heute werden wir uns wieder darum bemühen, einfache Sachen mit reinzubringen hier, die jeder ganz einfach umsetzen kann, ohne dass wir hier noch mehr Druck machen wollen oder noch mehr das Gefühl vermitteln wollen, dass du nicht okay bist, so wie du bist. Von dem her viel Freude beim Zuhören jetzt. Bevor wir da einsteigen, Annika, würde ich ganz gerne wieder mit dir erstmal gucken, was man so unter dem inneren Kritiker überhaupt versteht. Also wir hören oder lesen das vielleicht auch hin und wieder mal auf Instagram. Es ist auch so ein bisschen, ich sage mal, in Mode gekommen. Nur was heißt denn das eigentlich? Was ist denn der innere Kritiker? Was verstehen wir darunter?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Und ich finde es schön, dass wir da am Anfang ansetzen, weil ich glaube auch, es wird so oft vom inneren Kritiker gesprochen, aber dann so getan, als ob das so eine fiktive Person sei, und die ist halt irgendwie schlecht. Eigentlich kommt der innere Kritiker oder die innere Kritikerin aus einem Modell der inneren Anteile, dass wir also in uns drin eigentlich zu jedem Zeitpunkt Anteile haben, die zum Beispiel aus den verschiedenen Rollen entstanden sind, die wir so im Laufe unseres Lebens so innehaben. Wir sind erstmal ein Kind, vielleicht Tochter oder Sohn, große Schwester, kleine Schwester, großer Bruder, kleiner Bruder. Dann sind wir Schülerinnen und Schüler und irgendwann, weiß nicht, vielleicht Studierende oder Auszubildende. Dann sind wir berufstätig, dann werden wir Eltern. Und wir nehmen im Laufe unseres Lebens die verschiedensten Rollen ein, die sich teilweise gut ergänzen, aber auch teilweise ja schon so ein bisschen konträr stehen. Wenn ich jetzt denke, zum Beispiel Lehrkräfte oder Pädagogen, die ja vielleicht auch gleichzeitig eine Erzieherin, die auch Mutter ist, aber als Mutter Dinge anders macht, als sie es als Erzieherin zum Beispiel macht, die ist ja durchaus auch in Rollen unterwegs, die möglicherweise innerlich sich nicht immer ganz grün sind. Und die inneren kritischen Anteile, das ist auch gar nicht unbedingt immer nur einer, das sind so die Anteile, die die zum Beispiel einen starken Fokus drauf legen, wenn was nicht so gut gelaufen ist. Das können aber auch Antreiber sein, die zum Beispiel sagen, nee, du musst es schon ein bisschen perfekter machen. Du musst es schneller machen. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst es allen recht machen. Oder du musst stärker sein, schlauer sein. Was weiß ich. Diese inneren kritischen Anteile haben also stets einen, ja, wenn man es liebevoll betrachtet, so einen antreibenden Aspekt. Die wollen dafür sorgen, dass wir besser sind.
Und also ich würde hier gerne nochmal differenzieren. Also oft hören wir ja auch vom inneren Kind und wir sprechen jetzt über den inneren Kritiker. Ist das das Gleiche oder was ist da der Unterschied?
Also das Modell der inneren Anteile sagt, das sind durchaus alles verschiedene Anteile, die aber auch alle irgendwie immer da sind. Und das Schöne ist, es wird oft so defizitorientiert auf die, gerade so auf Instagram, so Mensch und dann die innere Kritikerin, die soll dann mal leise sein, oder dein inneres Kind, das musst du nur annehmen und dann wird dein Leben schön. Aber so einfach ist es nicht. Und es ist gleichzeitig steckt eine unglaubliche Chance dahinter, zu erkennen, dass wir immer verschiedene innere Anteile haben. Und wenn wir uns die bewusst machen, können wir die auch bewusst heranziehen, um mit ihnen zu arbeiten. Ja, also wenn ich mit Erwachsenen arbeite, dann ist es ja oft so, dass sie sagen, ich komme wegen einer bestimmten Situation, einer bestimmten Problematik und ich weiß da nicht weiter. Irgendwie komme ich mit meinem Verhalten da immer an eine Grenze. Und im Coaching zum Beispiel ist so eine typische Frage, hast du diese Situation auch in anderen Bereichen deines Lebens, wo du ganz anders damit umgehst? Mhm. Und ganz oft kommt dann wirklich sowas wie, naja, also so ein Konflikt, zum Beispiel zu Hause, ne, wenn die drei Kinder sich streiten, boah, das kann ich gar nicht aushalten, aber wenn auf der Arbeit sich drei Mitarbeiter streiten, das ist kein Problem, wir setzen uns an einen Tisch, ich hol den Stock raus, der gewaltfreien Kommunikation, weiß ich nicht, ne? Und oder auch umgekehrt, ne, dass dann gesagt wird, Mensch, mit den Kindern überhaupt kein Problem, da kann ich Konflikte easy peasy begleiten, aber mit meinen Mitarbeitern, da komme ich einfach auf keinen grünen Zweig und die lachen mich doch aus, wenn ich jetzt diesen blöden Stock da raushole.
Mhm. Ja. Und womit hat es zu tun, dass wir in eigentlich ähnlichen Situationen, aber in unterschiedlichen Settings, dann so anders reagieren?
Mhm. Das kann ganz viel damit zu tun haben, welche inneren Anteile jetzt wirklich präsent und aktiv sind und so als erstes quasi die Steuerung übernehmen, ne, wenn man so will. Also die Steuerung übernehmen, ne, das klingt jetzt wieder so fremdgesteuert.
Ja,
so ich mag es da gerne, halt. Genau, ja. Ich mag mir so gerne bildlich vorstellen. Kennst du noch, es war einmal das Leben?
Nee.
Das ist so eine Fernsehserie aus den, ich glaube, 80ern, 90ern. Mhm. Wo es im Gehirn, das war so die Kommandozentrale, da gab es so ein Wesen mit einem langen Bart. Aha. Und das hat quasi verschiedene Knöpfe gedrückt, ne? Und manchmal hat er aber auch geschlafen und dann haben irgendwie andere Leute die Knöpfe gedrückt und das war. Oder der Film von Pixar ist der, glaube ich, mit den Gefühlen im Kopf. Mhm. Alles steht Kopf. Mhm. Mhm. Ja, und unsere inneren Anteile sind auch eben mehr oder weniger präsent in den Situationen. Das heißt, wenn es zum Beispiel ganz konkret eine Situation gibt, wo du feststellst, in dem Setting kann ich einen Konflikt gut begleiten und in dem anderen nicht, dann kann es Sinn machen zu prüfen, was ist denn aktiv, was geht denn in dir vor in der Situation, wo du einen Konflikt super begleiten kannst und was davon kannst du dir beim nächsten Mal dazu holen in den anderen Bereich.
Mhm. Ja. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, kommt zuerst irgendwie die Frage, aber woher kommt denn das eigentlich? Ja, also so, wenn wir jetzt mal diese Schallzentrale nehmen, so ich sitze ja nicht da und plötzlich fängt halt da irgendwie eine Stimme an reden. Das klingt also ein bisschen verrückt. Also wie entsteht denn dieser innere Dialog, den wir da immer wieder mit uns führen?
Mhm. Innere Dialoge entstehen im Laufe unseres Lebens. Das können verinnerlichte äußere Dialoge sein, aber auch so innere Gedanken, Muster, die wir immer wieder denken, die dann wirklich zu so einem inneren Automatismus schon werden. Mhm. So eine Überzeugung darüber, wie die Welt halt funktioniert.
Also Glaubenssätze im Prinzip auch, die wir halt als unsere Wahrheit übernommen haben, die wir als Kinder vielleicht auch immer wieder gehört haben und dann als unsere Wahrheit so akzeptiert haben.
Ja, ja.
Ja. Und das können wir eigentlich wieder verändern, wenn wir erwachsen sind?
Ja.
Aber eigentlich nur dadurch, dass wir uns damit auseinandersetzen, richtig?
Ja, also wir müssen es uns erstmal bewusst machen, was ist überhaupt da, um dann zu gucken, woran kann ich, was kann ich verändern und was nicht. Ne? Und eine Veränderung, gerade wenn wir erwachsen sind und so ein Muster sich schon echt eingeschlichen hat. Ne, so ein sehr, zum Beispiel ein sehr kritisches Muster, was so sehr selbstkritisch ist und immer wieder sowas sagt wie, dafür bist du nicht gut genug, das kannst du eigentlich nicht, gib dir gar keine Mühe, streng dich gar nicht erst an, weil das kriegst du sowieso nicht hin. Mhm. Dann kann es durchaus Sinn machen, mal zu prüfen, in welchen Situationen kommen diese Gedanken und mal zu prüfen, was an diesem Gedanken ist vielleicht sogar wahr, ne? Was ist das, was mir einfach wirklich nicht liegt, was ich nicht gut kann? Mhm. Und wo ist aber auch der Punkt, wo ich sagen kann, naja, Moment, das kann ich noch nicht. Aber das kann ich ja üben, ne? Also, weiß ich nicht. Ich bin 1,61 Meter groß. Ich werde vermutlich in meinem Leben keinen Slamdunk schaffen. Weil wie soll ich denn aus dem Stand in so einen Basketballkorb springen? Das ist einfach physikalisch, sagen wir mal, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem lernen kann, Basketball zu spielen.
Okay, ich verstehe. Also ich kann da auch gerne mal ein Beispiel von mir mit reinbringen. um auch ein bisschen zu zeigen, dass wir da auch ein bisschen milde mit uns selbst sein dürfen. Und also mir geht es auch nicht ums Wegmachen. Ja, also dass wir das einfach so weghaben wollen, sondern ich glaube, das, was hilfreich ist, ist halt es zu bemerken. Und mir ging es oder geht es nach wie vor immer wieder so, dass ich mich oft frage, kann ich mit meiner Expertise den anderen wirklich weiterhelfen? Kann ich wirklich Mehrwert bieten? Wo kann ich anderen denn, wo kann ich für die hilfreich sein? Bin ich gut genug, um das überhaupt zu machen? Kann ich das? Bin ich wertvoll genug? Weiß ich genug? Und so weiter. Und ich habe das für mich auch mal so ein bisschen reflektiert, immer wieder. Und mich natürlich auch gefragt, wo kommt denn das eigentlich her? Weil ich das niemals rückgemeldet bekommen habe. Also in meiner Arbeit hat mir noch nie jemand, also vielleicht hat sich es auch niemand getraut, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich habe das noch nie rückgemeldet bekommen, hey, das war jetzt echt totaler Käse, was du da verzapfst. Also, und das habe ich einfach mal so stehen lassen, um mir aber auch zu mir selber irgendwie so zu zeigen, hey, das ist okay, dass du dieses Gefühl hast, und gleichzeitig sagen und zeigen dir ganz viele Menschen, mit denen du arbeitest, dass es für sie hilfreich ist, dass es ihnen weiterhilft, dass du für sie hier einen Raum erschaffst, der wertvoll ist. Und das kann auch manchmal gleichzeitig existieren. Also da auch nicht zu sagen, weißt du, von diesem Entweder-Oder wegzukommen, hin zu diesem Sowohl als auch.
Ja, ich persönlich glaube ja sogar, wer aufhört, sich selber in Frage zu stellen, der hört auch auf, sich weiterzuentwickeln. Also jemand, der niemals daran zweifelt, ob das, was man tut, eigentlich wirklich, ob man nicht noch mehr tun könnte, ne? Ob man nicht noch ein bisschen mehr machen kann. Und da kommen wir wieder an den Punkt, den habe ich beim letzten Mal schon gesagt, jetzt das Thema Haltung vor Handlung. Ne? Ich kann diesen Gedanken ja aus zwei unterschiedlichen Perspektiven denken. Ich kann denken, oh, das geht bestimmt noch besser. Wie furchtbar, ich sollte erst gar nicht damit anfangen. Oder ich kann denken, oh, das geht bestimmt noch besser. Wie gut, dass ich das jetzt gemacht habe und daraus lernen kann und beim nächsten Mal es noch besser begleiten kann, anders machen kann. Also so ein Growth Mindset, wenn man so will, so ein Wachstumsdenker Mindset.
Ja, super schön und auch hilfreich. Gerade im Alltag, ne, wenn man so das Gefühl hat, eben nicht gut genug zu sein. Also ich will das mal hier so reinschmeißen in unser Gespräch, weil das eins der größten Themen ist, wenn ich mit Eltern, vor allem eben mit Müttern arbeite, dieses Gefühl, ich kann es doch gar nicht richtig machen. Ja, also ich will es anders machen, aber ich bin im Alltag total gestresst. Ich habe einen Job, ich habe einen Mann, ich habe 3 Kinder und so weiter und so viele Aufgaben zu bewältigen, dass dann auch eben schnell das Gefühl dieser Überforderung und dieses ich kann es sowieso nicht richtig machen entsteht.
Ja.
Und das würde ich gerne noch so ein bisschen mit reinbringen in unser Gespräch. Ja. Also auch da ein bisschen mehr Leichtigkeit einziehen zu lassen in den Alltag, aber auch in diese Familien, die dadurch vielleicht dann noch mehr Schwere erleben, ja.
Ja, oder sich so getrieben fühlen. Ja. Ne? Denn wenn diese kritischen Anteile sehr aktiv sind, dann kann sich der ganze Alltag auch wie so ein, ich muss das noch und das noch und das noch, wie so ein getrieben werden anfühlen. Und die Lösung ist jetzt nicht zu sagen, die kritischen Anteile müssen alle weg. Auch kritische Anteile sind ja durchaus wichtig. Die sorgen dafür, dass wir reflektieren und vielleicht auch mal erkennen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Es macht aber Sinn, jedem inneren kritischen Anteil auch einen inneren liebevollen Anteil an die Seite zu stellen. Oder so wenn man so einen inneren Antreiber bemerkt, der sagt, nee, jetzt mach schneller, dem vielleicht so einen inneren Erlauber dann eben zu stellen, der sagt, ich nehme mir jetzt meine Zeit, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche. Oder dem inneren Antreiber, der sagt, du musst dich mehr anstrengen, einen daneben zu stellen, der sagt, halt, stopp, du darfst jetzt auch mal kurz nach hinten schauen und den letzten Erfolg genießen. Ich habe die Woche im Zeit- und Selbstmanagement-Training hat eine Teilnehmerin erzählt von einer Software, die sie nutzt, um ihre Termine zu managen. Und in dieser Software gibt es einen Trophäenraum. Und in dem befinden sich all die erledigten To-Dos. Und die Software schlägt dir einmal am Tag vor, diesen Raum aufzusuchen, um sich mal vor Augen zu führen, was sie eigentlich alles gemacht hat schon. Ach, und das ist so, das machen wir so selten, ne? Wir schreiben immer To-Do-Listen. Aber wie cool das ab und an mal ist, sich abends hinzusetzen und eine What I Did Today-Liste dazu. Und dann wirklich alles so. Ich bin aufgestanden, ich habe meine Zähne geputzt. Das sind alles Dinge, die kosten unter Umständen Kraft und Zeit und Energie. Ne? Und dann auch mal zu sagen, hey, guck mal, das habe ich alles gemacht, das habe ich heute alles geschafft.
Ja, absolut. Also den Fokus einfach so ein bisschen zu verschieben. Das passt ganz gut zu diesen verschiedenen Perspektiven, die du vorhin angesprochen hast. Also eben auch mal die andere Seite zu sehen. Hey, was habe ich denn geschafft? Nicht nur, was muss ich alles noch machen? Und da fleißig die Häkchen zu setzen. Und wir hechten dem dann so hinterher und vergessen, also im Alltag so oft dann einfach zu verweilen, zu genießen, hey, jetzt klopfe ich mir mal auf die Schulter, weil das ist richtig cool, was ich heute wieder geleistet habe. Und wie du sagst, das sind ja alles Sachen, die keiner erwähnt. Ja, also wenn ich in der Firma bin, dann sagt einem das vielleicht noch jemand. Aber zu Hause mit den Kindern, da kommt keiner und sagt, hey, also das muss ich dir jetzt mal unbedingt sagen, wie du diesen Geschwisterstreit gerade wieder begleitet hast. Das war echt Oberklasse. Macht ja keiner. Das heißt, wir müssen es auch ein bisschen selber mit uns machen, ne?
Ja, und ich glaube, dieses Gefühl, ne, dieses am Ende des Tages da sitzen und sich zu fragen, was habe ich heute eigentlich gemacht? Mhm. Ne, dicht gefolgt von einem, ich gucke auf meine To-Do-Liste und da sind noch viel zu viele Punkte drauf. Übrigens, deswegen mag ich To-Do-Listen nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber dieses Gefühl, ich habe nichts geschafft, ne, das ist ja nur ein Gefühl, was aus einer Bewertung der Situation kommt. Und sag mal, auf der anderen Seite lesen wir auch total oft, es ist wichtig, sich Pausen zu nehmen und Zeit zu nehmen und runterzukommen. Und wenn wir das dann aber mal tun, dann kommt möglicherweise ganz schnell das Gefühl von wegen, naja, du schaffst ja gerade nichts. Mhm. Weil wir nicht akzeptieren, dass eine Pause ja auch eine sinnvolle Beschäftigung ist. Also sich nicht zu beschäftigen und eine Pause zu nehmen, ja, da mache ich nichts, aber dann ist die große Frage, sage ich, oh, ich habe jetzt nichts geschafft oder sage ich, ja, ich habe jetzt nichts geschafft. Mhm. Ich habe es geschafft, wirklich nichts zu tun.
Ja.
Das fällt nämlich den meisten Menschen noch schwerer, als eben permanent irgendwelche Dinge zu erledigen. Ne? Mach mal nur 2 Minuten lang nichts. Ja. Ne? Das werden die längsten 2 Minuten deines Tages sein.
Ja. Und da kann ich auch was Spannendes zu erzählen, weil das habe ich kürzlich in irgendeinem Podcast auch selber gehört. Ich kann den leider nicht wiedergeben. Aber es war einfach spannend, weil da hat jemand, ich glaube, es ging auch um Stressmanagement, das können alle mal zu Hause ausprobieren. Dann stellst du dir den Wecker auf 4 Minuten, machst die Augen zu und machst die wieder auf, wenn du denkst, dass diese 4 Minuten rum sind. Man kann es auch mit 2 machen, aber ist jetzt mal egal. Das schafft keiner. Keiner macht die Augen erst wieder auf, wenn die 4 Minuten um sind. Also spätestens nach der Hälfte sind wahrscheinlich die Augen offen, weil wir denken, jetzt ist sicherlich die Zeit um. Ja, und dann auch, und 4 Minuten ist ja nicht viel von unserem Tag, den wir haben. Also das mal auszuhalten überhaupt.
Ja. Ja, genau. Pausen aushalten, nichts tun aushalten und eben nicht dabei zu denken, ich schaffe ja gerade nichts. Mhm. Ne, sondern diesen Gedanken, wenn er dann kommt, ne, so zu beobachten und zu sagen, ach guck, da ist er wieder, ne?
Ja.
Und da ist ja oft so ein mit, ich bin nicht gut genug. Wusste ich's doch.
Genau, es bestätigt sich ja dadurch immer wieder dieser Glaubenssatz. Ne? Also da können wir vielleicht noch ein paar Sachen sammeln, wie wir ein bisschen Frieden mit unserem inneren Kritiker schließen können. Also da waren jetzt schon ein paar Sachen, aber eben dieses wertfreie Betrachten finde ich noch einen sehr wichtigen Aspekt, dass wir es einfach bemerken, dass dieser Gedanke kommt, aber den nicht bewerten. Ja, also uns nicht schlecht machen dafür, dass der da ist, dass wir uns so fühlen.
Ja, und vielleicht sogar mal üben, den auch ab und zu mal bewusst herauszuholen. Ne, jetzt nicht, wenn es uns sowieso gerade nicht gut geht, aber vielleicht so in, weiß ich nicht, wir planen irgendwie eine ganz tolle Aktivität und wir malen uns das in den buntesten Farben aus, wie wir einen wunderschönen Tagesausflug machen mit der ganzen Familie und wir packen Picknick ein und keine Ahnung und alles ist super schön. Und gehen aber während der Planung auch einmal ganz bewusst, holen wir mal den kritischen Anteil dazu und fragen den, hör mal, was ne, jetzt wo wir uns angeguckt haben, was alles gut gehen kann, hast du noch so ein paar Ideen, was alles schief gehen könnte? Einfach nur mal, um beide Perspektiven mal nebeneinander zu stellen. Ja. Das kann nämlich dann tatsächlich auch dabei helfen, wenn dann an dem Tag nicht alles gut läuft, die Dinge einzuordnen, einen Plan B zu haben und auch mal zu sagen, ach guck, ne, da ist jetzt auch echt mal was schief gegangen. Aber dafür hatten wir ja entweder eine Lösung parat oder... Und die meisten von uns machen das automatisch schon im Urlaub. Denn wenn wir im Urlaub sind, dann sind Probleme ja in der Regel einfach nur Herausforderungen. Ne? Die Bahn fällt aus im Urlaub, wir kommen 2 Stunden später irgendwo an und wir denken uns, naja, wir sind ja eh im Urlaub, dann machen wir jetzt halt das Beste draus. Mhm. Im Alltag gelingt uns das viel schwieriger. Mhm. Und deswegen plädiere ich auch in Kursen, ne, ganz oft dafür, mal zu gucken, wo kommt dieses Urlaubsgefühl eigentlich her und was davon kann ich mir denn vielleicht auch in den Alltag holen? Ne? So ein bisschen mehr von der, naja gut, dann ist die Bahn jetzt halt ausgefallen, was kann ich tun? Ich kann Bescheid sagen, dass ich später komme. Ich kann vielleicht ein Taxi nehmen, wenn es super dringend ist. Aber ich kann jetzt nicht die Bahn herbeihexen. Auch wenn ich mich ganz doll aufrege, wird die nicht wirklich kommen.
Nee, genau. Deswegen es gehört nicht zu den Schrauben, an denen wir drehen können. Wie ich so gerne sage, die wir herausfinden können. Ja.
Und wenn da so eine Stimme kommt, die sagt, siehste, du bist unzuverlässig, wusste ich's doch, ne? So ein kritischer Anteil, der das direkt mal schlechtstmöglich bewertet, zu sagen, okay, ja, ist valide, der Eindruck könnte entstehen. Was kann ich denn tun, um vielleicht auch nach außen zu zeigen, dass ich zuverlässig bin? Was würde ein zuverlässiger Mensch jetzt tun? Ne? Bescheid sagen, dass ich zu spät komme. Ja, kann er noch was tun? Nee. Mehr kann der auch nicht machen gerade.
Ja. Ja, und es ist ja oft von der Verhältnismäßigkeit, wie wir uns dann über solche Sachen, beispielsweise jetzt diese Bahn, die du nimmst, die dann irgendwie zu spät kommt oder ausfällt, wie auch immer. Vielleicht kennst du das auch, diese und dann Fragen. Ich glaube, es kommt aus der Systemik, dass wir uns dann fragen, okay, und dann? Was ist dann? Ja, okay, dann komme ich zu spät 2 Stunden. Ja, und dann? Ist der andere vielleicht mal sauer, aber ich kann ja Bescheid geben. Ja, und dann? Also einfach um zu bemerken, wir sterben nicht daran.
Ja, genau, also, weil unser es geht System immer irgendwie weiter.
Ja, ja, genau. Also oftmals das hilft ist auch es einfach.
Und das ist ein super Satz wieder. Es geht immer irgendwie weiter. Das ist auch wieder so ein super Satz für das Thema Haltung vor Handlung. Mhm. Ne, weil es geht einfach immer irgendwie weiter, je nachdem, wo ich mit meinen Gedanken bin. Na, kann es ja auch sein, es wird alles immer noch schlimmer. Ja. Und dann macht es Sinn, dann erst recht in das und dann zu gehen, dass man nämlich sieht, okay, und irgendwann muss etwas passieren, das wieder besser wird. Ne? Also es geht immer weiter und es irgendwann wird auch wieder etwas passieren, was schön ist. Mhm.
Ja, absolut. Ja, und auch das, dieses Auf und Ab als nicht negativ zu betrachten. Ja, also wir können ja die Spitze auch erst durch das Tal erleben. Es geht gar nicht anders. Ne? Das ist nichts Schlechtes.
Trauer und Liebe. Ne?
Ja, also wir können nicht dauerglücklich sein.
Je tiefer die Trauer um einen verlorenen Menschen ist, umso intensiver war die Verbindung zu diesem Menschen. Ne? Das ist einfach der Preis, den wir dafür zahlen. Wenn wir jemanden sehr, sehr lieben, dann werden wir sehr, sehr traurig sein, wenn dieser Mensch irgendwann nicht mehr lebt. Ja. Aber deswegen nicht zu lieben, ist ja nicht die Lösung.
Ja, genau. Naja, doch, für manche halt eben leider schon. Aber das ist eben, dann können wir ja diese anderen Emotionen auch nicht in dieser Intensität erleben. Das schließt sich einfach dann aus. Ne? Ich sage immer, der Emotionsregler, der hat nur einen Regler. Das sind nicht viele verschiedene. Du kannst den entweder hochfahren oder du kannst den runterfahren. Das ist deine Entscheidung. Aber du kannst nicht ein paar von denen hochfahren und die anderen eben nicht. Ne? Mhm. Lass uns mal noch darüber sprechen, was Selbstliebe mit dem inneren Kritiker zu tun hat.
Mhm. Ja. Das ist eine richtig gute Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass man so im ersten Moment vielleicht geneigt ist zu denken, ja gut, wer sich selbst liebt, der hat das ja gar nicht. Mhm. Aber ganz so einfach ist es nicht. Mhm. Es geht nämlich gar nicht darum, den inneren Kritiker irgendwie auszusperren, das Schloss auszutauschen, der kriegt auch keinen Schlüssel mehr, sondern eher dem ein Zimmer im Gedankenhaus quasi zu geben und zu sagen, hey, ich lade dich manchmal bewusst dazu ein, aber manchmal, liebe innere Kritikerin, manchmal, wenn du kommst, sage ich vielleicht auch jetzt nicht, bitte warte einen Moment draußen vor der Tür, ich unterhalte mich erst mal mit dem inneren Optimisten.
Ja, nettes Bild. Ja. Es ist so schön, dass du das sagst, dass es nicht eben nicht darum geht, dass der nicht existieren darf, ja, und auch, dass es, dass der nicht negativ ist, sondern dass er uns ja auch dienlich sein kann, damit uns keine schlimmen Sachen passieren, ja, also er beschützt uns ja auch ein Stück weit. Es geht einfach darum zu bemerken, aha, da bist du wieder, hallo, nett, dass du da bist, aber warte mal bitte noch einen Moment, ich möchte eben erst mal kurz mit dem sprechen, ne? Und das finde ich so, ja, das ist aber ein super Beispiel dafür, wie wir damit umgehen können. Denn es geht eben nicht darum, dass der da ist oder nicht da sein soll, sondern wie wir ja mit Milde mit dem umgehen. Und da hat Selbstliebe eben sehr viel mit zu tun.
Genau, und auch, das heißt auch, diese eigenen inneren kritischen Anteile eben auch liebevoll zu betrachten. Ne? Das heißt nicht, ihnen irgendwie die Kontrolle zu geben, sondern sie ja als Teil von sich selbst zu begreifen und mit ihnen zu arbeiten. Und ihnen vielleicht auch mal so innere Erlauber oder weiß nicht, was ist das Gegenteil für dich von einer inneren Kritikerin? Kann man ja wundervoll fragen. Ne? Wie stellst du dir so eine innere Kritikerin oder einen inneren Kritiker so als Typus vor? Vielleicht hast du ja direkt so einen Typ vor Augen.
Ja, das ist spannend. Also der hätte bei mir natürlich ein sehr. Also eigentlich ist der gesichtslos für mich tatsächlich, aber ich stelle mir den natürlich nicht als jetzt die netteste Person an sich vor, ne? Sondern das ist einfach jemand. Nee, das ist jetzt niemand,
den man. So unangenehm.
Ja, eher unangenehm und auch eher du schon wieder.
Ja.
Also.
Und den anderen ist, also hat ja jeder auch ein anderes Bild vor Augen, ne? Aber wenn man das jetzt mal durchgeht und von mir aus nur von der Optik, ne? Und dir das Gegenteil vorstellst, also jung, alt, egal wo deine innere kritische Person sich aufhält und jetzt mal auf dem Spektrum in das Gegenteil gehen, groß, klein, in das Gegenteil gehen, dick, dünn, in das Gegenteil gehen, Haare, in das Gegenteil gehen, überall sich und dann so wirklich so eine innere Persona zu erstellen und sich die vorzustellen als jemand, der quasi immer mitkommt. Also dann kommt nicht nur der innere Kritiker rein, der ist vielleicht 1,80 groß, sehr, sehr schmal, ist so Typ alter weißer Mann, mit ganz stechenden Augen, ne, weiß ich nicht, vielleicht. Und dann kommt mit dem mit eine 1,45, 120 Kilo, aber so, entweder ganz jung oder vielleicht sogar so doppelt so alt, so Methusalem-Oma. Und die sagt einfach immer genau das Gegenteil. Und die ist immer dabei. Und das kann zum Beispiel so ein ganz hilfreiches Bild sein, sich wirklich selber mal zu überlegen, wie sieht denn mein innerer kritischer Anteil aus? Und was wäre das genaue Gegenteil? Und was wäre, wenn diese Person einfach auch mal mit reinkommen würde? Oder ich mir die bewusst dazu holen könnte? Ne? Und immer, wenn ich merke, ich bin gerade total kritisch zu mir, mich fragen, was wird denn dieser innere Gegenteilsansatz? Was würde diese Persona denn jetzt sagen?
Was ich auch super in dem Bild jetzt finde, weil das nochmal verdeutlicht ist, wir sind nicht unser innerer Kritiker. Ja, also und dadurch, dass wir das machen, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, haben wir halt auch diese nötige Distanz, die wir manchmal bräuchten, um zu bemerken, aha, der sagt das, also uns alle Seiten einfach mal anzuhören und dann selber diese Entscheidung zu treffen, aha, nee, ich mache jetzt mal so hier, wie der sagt. Oder ja, das ist ein berechtigter Einwand vom inneren Kritiker. Nett, dass du das sagst. Nehme ich mal mit oder so. Ne? Also diese
oder
Distanz.
Lass das einfach mal so stehen. Ne? Ja. Ich prüfe auch gar nicht, ob das berechtigt ist. Ja. Aber eher, das ist Gedanken. Ne? Glaube nicht alles, was du denkst. Ja. Das ist ja so ein schöner Satz. Ja. Weil Gedanken ja auch nicht unbedingt wahr sind, ne? Auch wenn sie ganz viel mit unseren Gefühlen und unserem Verhalten zu tun haben. Der Gedanke, die Bewertung ist erstmal nur das, ein Gedanke, eine Bewertung. Und wir dürfen die hinterfragen. Wir dürfen eigentlich, theoretisch dürften wir jeden Gedanken hinterfragen. Praktisch wäre das ganz schön anstrengend, deswegen machen wir das nicht. Aber manchmal empfehle ich auch, so mal einen Tag einzuführen, wo man sagt, okay, und jetzt einfach nur mal für einen begrenzten Zeitraum, weiß nicht, ich stelle mir den Wecker am Handy für eine Stunde und innerhalb dieser Stunde werde ich bei allem, was ich tue, mir selber die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich gerade und tut mir das jetzt gerade gut? Und zwar bei allem, was ich denke, bei allem, was ich sage, bei allem, was ich mache. Nicht, um jetzt danach zu sagen, okay, und alles, was mir nicht gut tut, das lasse ich jetzt, ne, weil, weiß nicht, Finanzamt beschwert sich vielleicht auch, wenn ich keine Steuererklärung mehr machen werde, aber um zu gucken, wie kann ich das denn Also was daran kann ich denn verändern? Ne? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir vielleicht auch doch gut tut? Ne? Kann ich an meiner Bewertung arbeiten, den Gedanken arbeiten? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die ich, ja, wo ich zumindest entscheiden kann, wann ich sie tue? Auch wenn sie mir noch keinen Spaß bringen. Ne?
Ja. Ja, das sind
irgendwie die Kontrolle.
Ja, eine sehr schöne Art und Weise einfach, um sich bewusster zu werden, ne? Und auch mal zu hinterfragen, was denke ich denn wirklich? Weil also ich erlebe das so oft, dass einfach Sachen halt, also auch bei mir selbst, ne, einfach gesagt werden, wo wenn ich dann mal nachfrage, wie meinst du das und denkst du das wirklich so oder was steckt denn da dahinter? Dass wir dann keine Antworten darauf haben, weil wir es aber eben nicht geprüft haben. Von dem her macht es immer wieder Sinn, mal zu schauen, ist denn das noch oder bin ich noch auf diesem Stand? Das verändert sich ja auch, ne? Wenn ich jetzt so überlege, als ich angefangen habe, vor mittlerweile doch schon sehr vielen Jahren, als Erzieherin zu arbeiten, habe ich völlig anders gearbeitet. Ich habe das völlig anders gelernt. Ich habe das überhaupt nicht in Beziehung angegangen oder bindungsorientiert verstanden. Das war überhaupt nicht mein Verständnis davon, im Gegenteil. Ja, und das war auch nicht, was ich gelernt habe. Nur, das heißt ja nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder war, sondern einfach nur, dass ich geschaut habe, ist denn das noch, wie ich mit Kindern oder mit Menschen umgehen möchte? Fühlt sich das denn gut an, wenn ich den anderen bestrafe? Warum mache ich das eigentlich überhaupt? Aha, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich hilflos. Aha, ne? Und so halt so ein bisschen zu gucken, wo kommt denn das her? Nicht, weil ich mich bestrafen oder schlecht machen möchte, sondern nur, um zu bemerken, ist es denn noch der Stand, auf dem ich mich gerade befinde? Ist es, was ich möchte, wo ich hin will, was ich denke, was ich fühle, was meine Bedürfnisse sind und so weiter?
Ja.
Und das eröffnet überhaupt erstmal diese Möglichkeit dazu, wenn wir das mal so machen.
Ich finde, diese Frage, die du gerade gestellt hast, dieses, wie meinst du das, ne? Das eröffnet ja dann einen Raum, dass man darüber sprechen kann. Die können wir uns ja nicht nur selbst stellen, wenn wir merken, kritischer Gedanke, ne? Ah, wie meine ich denn das? Das ist eine tolle Frage, wenn es komische, merkwürdige Kommunikationsstrukturen im Büro gibt, ne? Wenn es da zum Beispiel jemanden gibt, der immer, wo man irgendwie schon das Gefühl hat, boah, wenn die Person was sagt, die ist immer besonders kritisch oder die sagt auch nicht so wirklich nette Sachen. Und da einfach mal, bevor wir in die Bewertung gehen, das war jetzt bestimmt eh nicht nett gemeint, das nächste Mal direkt zurückzufragen, wie meinst du das jetzt?
Ja.
Das kann man ja auf verschiedene Arten verstehen. Ja, um dann mal zu gucken, ich meine, im schlimmsten Fall wollte der wirklich was Gemeines sagen, aber vielleicht drückt die Person sich auch einfach nur sehr ungeschickt aus.
Absolut.
Das gibt's ja auch.
Ja, in ganz, ganz vielen Fällen sind ja Themen eigentlich so der Hintergrund von unglaublich vielen Konflikten. Und ich versuche auch immer, anderen mit auf den Weg zu geben, ist auch für mich immer wieder eine Challenge tatsächlich, was mir zunehmend mehr Freude auch macht, sich gute Fragen zu überlegen. Denn also wir brauchen dem anderen nicht mehr sagen, was richtig oder falsch ist. Wir leben, glaube ich, in einem Zeitalter, wo es Informationsüberfluss ohne Ende gibt, wo wir uns überall zu unglaublich schneller Zeit Informationen herbesorgen können. Aber was wir viel mehr brauchen, ist jemand, der da sitzt und uns eine gute Frage stellt.
Ja.
Und wenn wir das mal anfangen, ja, also einfach mal dem anderen irgendeine Frage zu stellen, nicht um den bloßzustellen, sondern weil es einfach ein Denkanstoß sein kann und auch gleichzeitig das Interesse, was treibt dich denn gerade an?
Ja, und das können wir ja tatsächlich auch mit uns selbst machen, ne? Und deswegen finde ich auch, dass innere Team, das kann so ein schöner gedanklicher Ansatz sein, um da reinzugehen. Ich habe eben schon vom Gedankenhaus so ein bisschen erzählt, ne? Wenn wir uns vorstellen, dass unser Kopf, ne, alles, wo unsere Gedanken stattfinden, wenn das wirklich wie so ein Haus ist und jeder innere Anteil, jede Rolle, die wir innehaben, die bewohnt so ihr eigenes Zimmer. Und dann vielleicht auch mal bewusst so mal durchs Haus gehen, den Flur, mal die Türen zu öffnen und einfach auch mal die Anteile, ja, wie so Personas, mal bewusst zu Wort kommen lassen. Ne? Was würde denn jetzt mein inneres Kind im Alter von, weiß ich nicht, ne? Was würde die denn jetzt zu dieser Situation sagen?
Ja.
Unfair.
Ja.
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 Sehr schönes Bild. Und also ich mag auch dieses mit dem Haus, weil ja jeder seine Berechtigung hat. Ja, also jeder braucht diesen Raum, um dort auch zu sein und das ist okay. Und deswegen mag ich dieses Bild mit den Räumen so schön, so gerne, weil das dadurch nicht versucht wird, wegzumachen, sondern jeder hat eben diesen Space für sich. Und genau, da kann man mal durchlaufen und mal an die Tür klopfen und sagen, hallo, bist du noch da? Was brauchst du denn gerade? Alles okay? Oder willst du mal wieder rauskommen oder zu Wort kommen? Wie auch immer.
Kennst du den Disney-Film Encanto?
Nee.
Er ist relativ neu, glaube ich, vom letzten oder vorletzten Jahr. Und ich musste gerade so dran denken, als du das erzählt hast, weil da gibt's, das ist halt so eine Familie, die ein ganz spezielles Haus, was auch so ein bisschen magisch ist, bewohnt. Mhm. Und die haben alle eben so eine spezielle Gabe, fast alle. Naja, wie auch immer. Es gibt da einen dabei, den Bruno. Und dann gibt es auch einen Song, ne? We don't talk about Bruno. Also über den reden wir einfach nicht mehr. Da ist mal was passiert und der ist jetzt nicht mehr hier. Und am Ende stellt sich halt raus, dass er die ganze Zeit da war. Halt nicht mehr in seinem Zimmer, sondern der hat in den hohlen Wänden des Hauses gelebt. Ne? Und so ein bisschen kann man sich das vielleicht auch vorstellen, wenn man so einen inneren Anteil hat. Wenn man so sagt, der innere Kritiker, der muss jetzt weg. Mhm. Über den wird nicht mehr gesprochen und so, ne? Der zieht nicht wirklich aus, der zieht dann in die Wände ein. Mhm. Also, das in diesem Haus sind unsere inneren Anteile auch da und es kann eine richtig gute Idee sein, mal zu prüfen, wo sind die eigentlich und wie kann ich die zu Wort kommen lassen und wie kann ich vielleicht auch einen sicheren, geschützten Raum. Dann kann ich in dem Haus vielleicht mental mir so eine Art Küche mit einem großen Gemeinschaftstisch gestalten, wo ich mir auch die Leute, in deren Zimmer ich gerade nicht gehen möchte, aber mal in die Küche einladen kann, um mal zu gucken, dass ich die auch mal nur satzweise zu Wort kommen lasse.
Ja, super schön, weil es eben nicht um das Wegmachen geht. Ich mag diesen Gedanken eben nicht, dass... Ja, also wir müssen nur hart genug arbeiten an uns und nur genug irgendwie, weiß ich nicht, Affirmationen sprechen und so weiter. Also ich bin total für Affirmationen, gar keine Frage, ne? Nur es geht eben nicht darum.
Haltung.
Ja.
Genau, wenn die Affirmationen nur ein To-Do sind, ne, dass man das jetzt musst du heute noch eine Affirmation sagen. Klar, das kann auch wirken. Das ist so ähnlich wie den Stift in den Mund nehmen. Ne? Kennst du die Übung, dass man ihr Auto, also wenn man einen Stift zwischen die Zähne packt, dann gehen die Mundwinkel nach oben.
Ja, stimmt.
Was sich tatsächlich auch auf die Stimmung auswirken kann. Mhm. Und in den späten 90er Jahren oder Anfang der 2000er gab es Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn man Menschen dazu zwingt zu lächeln, obwohl die sich gar nicht dazu fühlen, dann kann das tatsächlich auch echt negative Effekte auf die Psyche haben. Also Stewardessen zum Lächeln zwingen oder hier noch eine Apfeltasche dazu, dass das wirklich kognitive Dissonanz erzeugt. Und das ist eine Belastung und es ist eben... Es ist nicht gut.
Nee, es ist nicht gut.
Die Lösung, einfach zu sagen, jetzt lächel mal.
Genau. Und das ist auch, also da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das ist ein, aus meiner Sicht, tatsächlich gefährlicher Trend, wo man wirklich auch ein bisschen achtsam sein darf und schauen darf. Denn da geht die Verantwortung auch wieder so weg. Ne? Also einfach nur zu sagen, ich muss mich nur oft genug anlächeln, muss nur oft genug, was auch ich immer, die positive Affirmation XY sagen, dann wird es schon. So einfach ist es nicht. Ja, und
das ist wie so oft, ne? Wenn der Quick Fix versprochen wird, dann immer ganz, ganz skeptisch werden und lieber nochmal drei Schritte rückwärts gehen und prüfen, kann das wirklich überhaupt sein?
Ja.
Weil gerade wenn auch aus dem therapeutischen oder psychologischen Kontext, wenn so einzelne Interventionen herausgepickt werden und dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen als die Lösung präsentiert werden, dann ist sehr viel Vorsicht geboten.
Das ist einfach so ein Heilsversprechen. Ja, wo also keiner kann uns heilen, ohne unser Zutun sozusagen. Ne?
Und das ist genau der Satz wieder auch, ne? Haltung vor Handlung, da steckt ja dann oft mit dahinter, letztendlich heilen kannst du dich nur selbst, die Arbeit musst du selbst machen. Ja. Aber dann sind wir direkt wieder bei Verantwortung und Schuld, ne? Weil du trägst nicht, also natürlich ist es total wichtig, dass du selber auch bei einer Krankheit, ne, selbst bei einem Schnupfen, da tust du ja alles dafür, dass du wieder gesund wirst. Du bist also selbst auch in der Verantwortung, auf dich zu achten, ne? Aber du trägst trotzdem keine Schuld daran, dass du einen Schnupfen hast.
Ja.
Und du kannst jetzt auch nicht beeinflussen, ob der in 3 Tagen wieder weg ist oder in 6 Tagen wieder weg ist. Jedenfalls nicht nur. Du kannst alles, du kannst viel dafür tun, aber es liegt nicht alleine in deiner Hand.
Genau. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Und da dürfen wir, glaube ich, auch einfach ja, ein bisschen hinschauen und genau, auch ja, ein bisschen hinfühlen vielleicht, ja. Ne? Wie fühlt sich
und das vielleicht die inneren Kritiker mal dazu holen. Ne? Und
da werden die sehr angebracht, tatsächlich. Ja. Das ist ein guter Hinweis, ne? Weil die sind eben nicht nur schlecht, sondern die können uns auch vor Dingen beschützen. Von dem her machen die absolut Sinn, dass wir die haben. Ja. Annika, lass uns abschließend nochmal, bevor wir hier uns wieder verquasseln sozusagen. Es ist immer so schön. Nochmal, gib uns mal noch drei Beispiele, Alltagsbeispiele mit, wenn ich jetzt heute den restlichen Tag mir noch irgendwie drei gute Dinge tun möchte für meinen inneren Kritiker. Welche könnten das sein?
Also erstens darauf achten, wann so ein kritischer Gedanke kommt. Zweitens, heute vielleicht mal eine Liste machen mit den Dingen, die du alle geschafft hast. Und musst dich gar nicht lange dafür hinsetzen, vielleicht einfach nur 10 Minuten lang dir einen Wecker stellen und einmal aufschreiben, alles, was du heute gemacht hast. Und vielleicht bist du in den 10 Minuten gar nicht fertig, aber dann kannst du erst recht sehen, boah, ich habe sogar mehr geschafft, als ich mir in 10 Minuten aufschreiben kann. Und der dritte Gedanke, versuch dir eine Antwort für den inneren Kritiker zu überlegen, mit der du jeden kritischen Gedanken erstmal zulassen kannst. Also vielleicht eine Antwort im Sinne von, du kannst das jetzt sagen, das heißt nicht, dass das wahr ist. Oder ich lasse das jetzt mal so stehen, der dir erlaubt, auch die kritischen Gedanken überhaupt erstmal zuzulassen. Weil ganz, ganz oft neigen wir auch dazu, alles, was so schmerzhaft ist, direkt wegzudrücken und zu sagen, oh Gott, das kann ich noch nicht mal denken, das ist viel zu schmerzhaft. Und damit machen wir es möglicherweise größer, als es eigentlich wirklich ist.
Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Annika, nun bist du ja das zweite Mal bei mir. Das heißt, du kennst meine Abschlussfrage schon.
Beziehungsweise, ich kenne die Frage noch nicht, aber ich weiß, dass eine kommt.
Aber ich werde dir die jetzt trotzdem nochmal stellen und vielleicht fällt dir ja auch noch was anderes ein, nämlich, was würdest du der kleinen Annika heute mitgeben auf ihren Weg?
Oh, das ist gut. Die hatte schon viel dabei, die kleine Annika hatte großes Glück. Und trotzdem war, glaube ich, Leistungsdenken hat in meiner Kindheit eine riesengroße Rolle gespielt. Also ich glaube, ich würde ihr ganz gerne sagen, du musst nicht immer alles perfekt machen. Denn aus Fehlern kann man manchmal sogar noch besser lernen.
Schön.
Du darfst Fehler machen.
Ja. Schön, ja. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit mir hier zu sprechen. Und es war, wie auch letztes Mal schon, ein super wertvoller Austausch. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele ganz viel mitnehmen werden. Schreibt auch gerne mal, wenn das hilfreich für euch war. Ich freue mich immer über Rückmeldungen von Zuhörern und Zuhörerinnen. Und teilt auch gerne den Podcast, wenn er für euch hilfreich war. Und vielleicht mögt ihr mir sogar eine Bewertung dalassen. Da freue ich mich natürlich noch mehr, denn dadurch erreicht dieser Podcast noch andere Menschen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, Annika, für alle, die den letzten Podcast mit dir nicht gehört haben, sag uns bitte noch mal kurz, wo wir dich erreichen können, wenn jemand gerne mit dir in Verbindung kommen möchte.
Vielen Dank erstmal, liebe Nora, dass ich nochmal kommen durfte. Das hat mir wirklich große Freude bereitet und ich hoffe auch, dass sich ganz viele ganz viel mitnehmen konnten, auch weil wir ja das Thema doch sehr groß angegangen sind. Mhm. Genau, wenn ihr könnt mich erreichen oder du kannst mich erreichen über Psychotrainment eigentlich auf Social Media oder meine Homepage www.psychotrainment.de. Und da gibt's auch Infos zum Beispiel zum Resilienztraining. Das ist ein krankenkassengeförderter Kurs im Bereich der Stressprävention, den ich anbiete, sowohl hier vor Ort in Nordrhein-Westfalen als auch online. Genau, und weitere Infos zu dem Kurs, der ist teilnehmerbegrenzt, maximal 12 Leute, wann die stattfinden, wie die Anmeldung funktioniert, wie das mit der Krankenkasse ist, dafür gerne einfach mal auf der Homepage vorbeikommen. Und mir auch gerne schreiben, wie es euch gefallen hat. Oder wenn du eine Frage hast nach dem Podcast, melde dich auch sehr gerne bei mir.
Vielen Dank, Annika. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag mit deinem inneren Kritiker und allen anderen Anteilen.
Ach, schön. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch, liebe Nora.
Ja. Tschüss, Annika.
Tschüss.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora.